Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Sigmar Gabriel unser Gast. Der frühere SPD-Chef, Vizekanzler, Ministerpräsident ist heute Vorsitzender der Atlantikbrücke, die sich für ein gutes Verständnis zwischen Nordamerika und Deutschland einsetzt. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie es ist, wenn das öffentliche Interesse mit privaten Interessen in Konflikt gerät. Wir sprechen über Fehler in der Politik und Freundschaft in der Politik. Wir sprechen aber auch darüber, ob sich das jüngere Ich von Herrn Gabriel vielleicht auch auf den Straßen festgeklebt hätte. Und wir sprechen über den Wert der Familie. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Gabriel, ich freue mich sehr, dass Sie Gast im Podcast Werte und Leadership sind. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie auch drei Gegenstände dabei haben, die für Sie jeweils einen Wert symbolisieren. Ich bin schon ganz gespannt, was Sie sich als erstes rauspicken, worüber wir jetzt gleich sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Leadership hört sich im Deutschen freundlicher an als Führerschaft. Vermutlich ist das der Grund, warum
das stimmt.
Sie das benutzen. Ansonsten kann man sich ja fragen, warum es uns Deutschen so schwerfällt, das in eigene Begrifflichkeiten zu bringen. Aber Werte und Führungsfähigkeit oder so ist ja vielleicht ganz angemessen. Der erste Gegenstand ist ein Geschenk, das ich bekommen habe, als ich mein erstes öffentliches Amt angetreten habe. Ist nicht ganz richtig. Ich war vorher auch schon in ehrenamtlichen Wahlämtern im Stadtrat und im Kreistag meiner Heimatstadt. Aber als ich zum Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen gewählt wurde, da hat mir jemand ein Geschenk gemacht, ein Künstler, Walter Kaune, aus Goslar, leider inzwischen verstorben. Und das ist so eine Schwurhand, eine Eideshand.
Wow, die ist richtig groß und sieht auch sehr schwer aus.
Und schwer, ist auch schwer, ja, ist aus Bronze. Und die hat er mir, der war mehr freundschaftlich verbunden. Ich habe hier viel mit ihm zusammen gehabt und gemacht. Und ich glaube, er war auch in der SPD. Jedenfalls hat er mir damals die an dem Tag überreicht und hat gesagt, damit du nicht vergisst, was du heute hier gleich sagen wirst, weil ich ja da meinen Amtseid abgelegt habe. Da schwört man auf die Niedersächsische Verfassung oder später auf das Grundgesetz und das ist eine Eidesformel, mit der sie festlegen, dass sie sozusagen Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben wollen und sich an die geltenden Gesetze, vor allen Dingen aber auf die Verfassung sich verpflichten lassen, die ja in Deutschland eine besondere Bedeutung hat mit den vor allen Dingen ersten 20 Artikel, die Grundrechte unserer Verfassung. Und seitdem steht diese Schwurhand auf meinem Schreibtisch. Als ich noch in einem Amt war, hatte ich die im Dienstzimmer auf meinem Schreibtisch und jetzt zu Hause. Das ist sozusagen der erste Gegenstand.
Wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Sie sitzen vor einer schwierigen Entscheidung. Sie haben ja viele schwierige Entscheidungen getroffen in Ihrer Laufbahn und dann gucken Sie mal auf die Hand und denken sich, oi, also wenn ich kein schlechtes Gewissen haben will, dann entscheide ich mich A oder B. Muss man sich das so vorstellen?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. jedenfalls hoffe ich, dass es keine Leute in der Politik gibt, die der täglichen mehrfachen Erinnerung an ihre Amtszeit bedürfen und dann auch noch durch Gegenstände. Ich fand es ein sehr schönes Symbol, nochmal in einem künstlerisch gestalteten Gegenstand, dieser Eideshand, auf einen Begriff zu bringen, auf ein Bild zu bringen, wofür es eigentlich Politik gibt, nämlich im öffentlichen Interesse zu handeln. Das hat jetzt nicht irgendwie dazu geführt, dass ich jeden Tag mir die unter das Kopfkissen gelegt habe und gehofft habe, dass ich morgens mit Erleuchtung aufwache. Ich fand das ein angemessenes Symbol für einen öffentlichen Amtsträger und wollte auch, dass wenn mich Menschen besuchen, die das sehen können.
Nun ist das öffentliche Interesse ja ein sehr, sehr großer Begriff und ich stelle mir vor als Politiker, dass man oft in der Situation ist, dass man sich überlegt, dass man ja widerstrebende Interessen, gegensprüchliche Interessen in der Öffentlichkeit hat, die man dann ausgleichen muss. Wie sind Sie damit umgegangen? Ist das was Leichtes oder können Sie vielleicht ein Beispiel schildern, wo es Ihnen mal schwer gefallen ist, das auszutarieren?
Am Anfang werden Ihnen häufiger Widersprüche zu privaten Interessen begegnen. Mhm. Also der Widerspruch ist gar nicht so sehr zwischen öffentlichen Interessen. Das gibt es natürlich auch. Zum Beispiel bei jeder Haushaltsverhandlung mit dem Finanzminister streiten die öffentlichen Interessen für Bildung und Wirtschaft und Energie und Verteidigung miteinander und mit dem Finanzminister über das öffentliche Interesse, wenig Schulden zu machen.
Ja.
Oder möglichst nachhaltig zu finanzieren. Aber was Ihnen in dem politischen Alltag viel häufiger begegnet, ist zum Beispiel das öffentliche Interesse an Sicherheit und das private Interesse auf Schutz der Privatsphäre. Oder das öffentliche Interesse an einem bestimmten Bereich, eine Straße, eine Schiene, einen Radweg, einen Windpark zu bauen. Und das private Interesse, dass Menschen das nicht in ihrer Nähe haben wollen, die oder den Naturschutz als Argument einführen. Also es ist eigentlich häufiger im Alltag, dass sie das öffentliche Interesse gegen das private Interesse abwägen müssen.
Und Sie sprechen ja auch was an, was bei Politikern, gerade auch bei Ihnen, aber auch bei Ihren vielen Kollegen und Kollegen der Fall ist, dass man ja sehr, sehr öffentlich wird. Ist Ihnen das nicht irgendwann schwer gefallen, dass man so ganz wenig Privatsphäre mehr hat? Man kennt sie überall, man wird beobachtet. Social Media hat es sicher verstärkt. Wie gehen Sie damit um?
Also das ist sicherlich etwas, was in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Und ich weiß nicht, ich habe ja Kinder, ob ich heute nochmal in solche Ämter gehen würde, weil kein Vater und keine Mutter möchte, dass diese, sagen wir ja, zum Teil unangenehmen und oft auch falschen und vor allen Dingen auch sagen wir, beleidigenden Bemerkungen, die über Politiker im Internet gemacht werden, dass die Kinder das auf dem Schulhof lesen. Mhm. Denen gezeigt wird, guck mal, was dein Vater wieder heute wieder für Schweinereien gemacht hat. Also das will man eigentlich nicht. Und deswegen, glaube ich, überlegen sich junge Menschen auch, ob sie eigentlich in die Politik gehen. Das ist so ein Grund. Sie müssen ja, das ist ja kein großer materieller Einsatz in jedem, sagen wir mal, guten Beruf, verdienen sie nicht viel weniger oder meistens sogar mehr und haben insbesondere weniger Ärger. Also sie müssen ja schon eine Motivation haben, die sie da reinführt. Und die müssen sie abwägen gegenüber dem Interesse am Schutz der eigenen Privatsphäre. Das macht man am Anfang ja nicht so bewusst. Man rutscht da irgendwie so rein und dann ist es irgendwie so. Und man kann aber schon ein paar Sachen machen. Man kann sagen, ich mache keine Home Stories.
Ja.
Man kann sagen, ich werde dafür sorgen, dass jedes Foto, das von meinen Kindern öffentlich erscheint oder meiner Frau, dass es entweder von uns genehmigt wird oder wenn nicht, dass wir dagegen vorgehen, weil es anders als für mich gibt es keinen Schutz davor. Ich bin Person des öffentlichen Interesses, so nennt man das, aber meine Kinder, meine Frau nicht.
Ja.
Also da, und man kann ein bisschen gucken, wo macht man Urlaub. Also wenn man natürlich Hightime sich in Mallorca auf den Strand legt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr dicker Bauch nächsten Tag in der Bildzeitung zu sehen ist. Also das muss man ja nicht machen. Ein bisschen bewusst damit umgehen hilft.
Was hat Sie denn damals in Ihrem, Sie haben es jetzt ein bisschen, ich überspitze mal, in Ihrem jugendlichen Leichtsinn dazu bewogen, in die Politik zu gehen? Was war Ihre Motivation, sich für das öffentliche Interesse einzusetzen?
Naja, es gab ganz praktische Dinge. Wir kommen ja nachher noch zu dem zweiten Gegenstand. Ich komme aus einer Familie, die nicht besonders wohlhabend war. Wir hatten eine kleine Wohnung. Meine Mutter hat Schichtdienst gemacht und bei schlechtem Wetter, also bei gutem Wetter trafen wir uns draußen, bei schlechtem Wetter konnten wir uns nirgendwo treffen, weil die Wohnungen zu klein waren. Außerdem hatten unsere Eltern wahrscheinlich Grund, uns nicht alleine in den Wohnungen zurückzulassen. Das wäre wahrscheinlich auch schief gegangen. Also was machten wir? Wir forderten ein Jugendzentrum. Und das war damals noch was höchst Revolutionäres. Heute gehört es eher zum normalen Alltag. Und über diesen Kampf hier in der Stadt für selbstverwaltetes Jugendzentrum, was es am Ende nicht geworden ist, wir kriegten ein paar Sozialarbeiter als Aufpasser. Heute ist ja die revolutionärste Forderung, einen dritten Sozialarbeiter zu fordern. Wir wollten gar keinen, wir wollten das alleine machen. Hat sozusagen so eine Politisierung begonnen und eigentlich bin ich zur SPD gekommen, weil das die Einzigen waren, die mit uns ernsthaft redeten. Ja, an sich fand ich die Partei auch stinklangweilig. Also das war, hätte mich jetzt keiner zugebracht. Ich bin ja auch deutlich später da eingetreten erst. Aber das waren die Einzigen, die mit uns redeten. Und da begann so das, und wir kriegten diesen Raum dann. Und da, das war ein Beispiel dafür, wenn man sich zusammentut und nicht locker lässt, dann kann man auch was durchsetzen. Und das war so der Anfang. Und dann habe ich mich einfach für meine Stadt und für die Dinge, die uns als junge Leute interessiert haben, engagiert. So ging das langsam los.
Und haben Sie den Eindruck, weil Sie gerade sagten, die SPD war damals die Einzige, die uns zuhörte, ist das immer noch so? Glauben Sie, dass die SPD immer noch für die Jugendlichen Ansprechpartner ist?
Na, wenn Sie junge Leute fragen, sagen die, glaube ich, eher nein. Die Frage ist, welche Partei ist das eigentlich? Die Grünen haben ja auch, die sind ja mit die jüngste demokratische Partei, die sozusagen auch im Laufe ihrer Entwicklung älter und grauer wird. Und natürlich verfestigen sich institutionelle Formen bei Parteien, die so ungefähr das Gegenteil von dem sind, was ein junger Mensch will. Du willst ja nicht auf so eine Parteiversammlung gehen und dann da diese Formalien dadurch machen und am Ende, wenn der Abend fast rum ist, dann kommt es endlich mal zu politischen Themen, die dich interessieren. Man braucht dafür, glaube ich, andere Formen. Was ich nicht glaube, ist, dass sich junge Leute nicht für Politik interessieren. Sie machen das nur außerhalb von Parteien. Ob das im Klimaschutz ist oder in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Nachbarschaftshilfe, in der Kulturarbeit. Das tun sie alles. Aber Parteien sind nicht ihre ersten Ansprechpartner. Die gelten als In-Group, in die man sowieso nicht reinkommt, selbstbezogen, also alles, was so an berechtigten Urteilen und unberechtigten Vorurteilen gibt, hält, glaube ich, die meisten davon ab, das zu versuchen.
Wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfügt mit dem, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal machen würde, plus dem, was wir gerade besprochen haben, dass die jungen Leute die Partei als Institution gar nicht antreten, ist das nicht ein düsteres Zeugnis für die Demokratie? Weil wir brauchen ja Menschen, die sich einsetzen. Und wir, im Moment in unserer Form der Demokratie geht das nun mal über Parteien.
Ich würde sagen, das ist nur zum Teil richtig. Es geht auch außerhalb von Parteien. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass sich möglichst viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gewerkschaften organisieren. Mhm. Dass sie, wir sehen, dass junge Leute sich in der Klimaschutzpolitik engagieren. Und da gibt es jetzt eine Gruppe, die sagt, wir müssen besonders radikal auf das Problem aufmerksam machen. Ja. Und man mag diese Art des Protestes nicht gut finden, aber erstmal in der Mediengesellschaft erreichen sie, was sie erreichen wollten.
Aufmerksamkeit.
So ist es. Die sagen, diese Form des Protestes geht nicht, können trotzdem nicht umhin zu sagen, aber was dahinter steckt, die Idee ist richtig.
Ja.
Also das ist schon, finde ich, ist ja nicht so, dass man sich nur in Parteien organisieren kann. Was stimmt ist, wenn Sie am Ende nachhaltig etwas verändern wollen, dann brauchen Sie dafür parlamentarische Mehrheiten. Und das ist, Politik ist kein einfaches Geschäft und ist auch kein Bilderbuch. Und die Sehnsucht, die es ja oft bei Menschen gibt, schwarz oder weiß, richtig, falsch, rechts oder links zu haben, die gibt es in der Politik nicht. Die Politik ist kein Seil, wo man an der einen Stelle zieht und an der anderen bewegt es sich, sondern es ist eher wie ein Netz. Sie ziehen an einer Stelle und es bewegt sich an ganz vielen anderen, vor allen Dingen da, wo sie gar nicht wollen, dass es sich bewegt. Und dann geht es um das Aushandeln von Kompromissen. Und das Komische ist ja, dass wir im Alltag jeden Tag Kompromisse machen, weil sonst unsere Mitmenschen uns ja nicht aushalten würden.
Ja.
Aber in der Politik, das ist der einzige Bereich, wo wir sagen, da darf es keine Kompromisse geben. In Wahrheit ist natürlich, eine Demokratie lebt davon, dass man über den richtigen Weg verhandelt. Am Ende sind es Entscheidungen von Mehrheit und Minderheit. Sie sind übrigens nie die Entscheidung über richtig und falsch. Sie sind immer nur Mehrheit und Minderheit, weil morgen bei der nächsten Wahl die bisher in der Minderheit waren, haben dann die Mehrheit und können die Entscheidung umkehren. Ich glaube, dass diese nachhaltige Entwicklung, die auch ein dauerhaftes Engagement erfordert, dafür brauchen Sie Parteien. Und insofern müssen Parteien selber überlegen, was sie tun können, um sich für Menschen zu öffnen. Aber machen wir uns nichts vor. Die Parteien waren immer eine kleine Gruppe der Bevölkerung. Mhm. Es gab immer nur wenige, die am Ende in der Partei gelandet sind und da Politik gemacht haben. Es gab außerhalb schon immer viel mehr Menschen, die sich politisch engagiert haben. Und wo es dann Rückwirkungen in die Parteien hatte und wo einige dann auch in die Politik gegangen sind, mit erstaunlichen Karrieren.
Das stimmt. Wenn Sie jetzt, letzte Frage zu dem Gegenstand, bevor wir zum nächsten kommen, wenn Sie an Ihr jüngeres Ich denken, hätte sich das auf eine Straße geklebt?
Ich glaube nicht. Aber eine Sitzblockade, daran war ich auch beteiligt. Also damals gab es die große Debatte um einerseits natürlich die Kernenergie, andererseits die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in Deutschland. Das war eine ganz schwierige Phase in der deutschen Politik. Und natürlich wollten wir das nicht. Und das wurde stationiert vor sozusagen manchmal in amerikanischen Seehäfen oder jedenfalls in der Nähe und auch in Baden-Württemberg. Und dann gab es Aktionen, die auch beinhalteten, dass man da Sitzblockaden machte. Da gab es dann große Auseinandersetzungen darüber, ob das eigentlich ziviler Ungehorsam ist, ob das eine Straftat ist. Gab es auch so ein Gerichtsverfahren. Aber natürlich habe ich an solchen Protestveranstaltungen auch teilgenommen. Aber auf die Straße kleben wäre mir, glaube ich, zu unbequem gewesen. Oder in dieser Jahreszeit vor allen Dingen zu kalt.
Das stimmt. Die jungen Leute haben ordentlich Durchhaltevermögen. Mhm.
Ja, eins muss man ihnen trotzdem sagen. Der Rechtsstaat ist erstmal eine Form der Demokratie, bei der nicht unterschieden wird, ob jemand das Gesetz für einen guten Zweck bricht oder für einen schlechten Zweck. Wenn man eine solche Unterscheidung machte, dann ist man schnell in der Willkür. Dann ist mal das wird gut gehalten, mal das andere. Dann ist mal dieser Bruch des Rechtsstaats erlaubt. Also im Extremfall werden Neonazis, die Sitzblockaden gegen Ausländerunterbringung machen, sagen, aber ihr macht ja nichts bei den Klimaschützern, warum macht ihr was gegen uns?
Das ist richtig.
Und deswegen muss jeder, der das machen, wissen, dass er Rechtsbruch macht und dass der Rechtsstaat nicht unterscheiden darf zwischen, da hat einer was Gutes im Sinn und da hat einer was Böses im Sinn, sondern vor dem Gesetz müssen alle gleich sein. Das ist etwas, wo ich glaube, worauf man aufmerksam machen muss und dass man das am Ende auch durchsetzen muss. Sonst wird's Willkür. Ein Willkürstaat, bei dem die politische Mehrheit mal heute so entscheidet und mal so, was gut oder schlecht ist, wo man das Gesetz brechen darf und wo nicht. Das, glaube ich, geht nicht.
Das stimmt. Wobei ich auch schon Stimmen aus den Aktivisten gehört habe, die sagen, ja, mir ist es klar und ich akzeptiere auch, wenn mich ein Gericht verurteilt. So ist der Rechtsstaat und den finde ich gut. Ja. Aber es ist ein hoher Preis, den die natürlich dann bezahlen. Ja?
Das finde ich angemessen, dass man sich diese Gedanken macht und dass man, wenn man das macht, weil und nicht hinterher jammert und sagt, wie behandelt ihr mich schlecht, sondern das ist der Preis dieser Aktion und für die wird man im Zweifel auch vor Gericht gestellt, zu Schadensersatz verurteilt. Und man muss auch aufpassen, dass man, sag mal, nicht andere öffentliche Güter beschädigt. Ja. Und dann auf einmal sagt, der Klimaschutz ist so wichtig, da darf man ruhig mal Gemälde zerstören oder so. Ich finde, da muss man aufpassen, dass man nicht selber eine sehr, sagen wir mal, arrogante Haltung einnimmt. Und man muss dabei bedenken, dass es Menschen gibt, die wir ja vom Klimaschutz überzeugen wollen, die es aber noch nicht sind. Und manche dieser Aktionen führen eher dazu, dass das ein Spalterthema wird. Und das tut am Ende dem Klimaschutz auch nicht gut. Und ich finde es ehrlich gesagt eine ziemliche Hybris zu sagen, man nennt sich selbst die letzte Generation. Das bei aller Wertschätzung wird nicht so sein, Gott sei Dank nicht. Und man nimmt auch allen Nachfolgenden, finde ich, den Mut, noch was zu unternehmen, wenn man sagt, sowieso ist es zu spät. Wir sind die Letzten. Da finde ich, muss man aufpassen, dass es nicht elitär wird, dass wir das nicht zum Spalterthema machen.
Absolut. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber Sie haben noch zwei andere Gegenstände, Herr Gabriel. Was haben Sie denn als zweites mitgebracht?
Das Zweite, ich habe noch ein Mitgliedsbuch bei mir des Jugendverbandes, in den ich damals im Rahmen dieses Kampfes um das Jugendzentrum eingetreten bin. Ah. Und zwar ist das die Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken. Mhm. Das ist eine Jugendorganisation, die kennt wahrscheinlich heute kaum noch einer. Die ist sehr alt. Mhm. Die gibt es schon seit 1904.
Wie alt waren Sie da, als Sie eingetreten sind?
Na, ich war 16. Mhm. Aber die ist mal gegründet worden im Zusammenhang, also 1904, noch im Kaiserreich, in Berlin, als sich ein Lehrling im Grunewald aufhängte, weil er die Prügel seines Meisters nicht mehr ertragen konnte. Das ist also ein Jugendverband, der gegründet wurde, um die Rechte junger Arbeitnehmer besser zu vertreten. Und es ist sozusagen der älteste sozialdemokratische Jugendverband. Mhm. Die Jusos, die heute viele kennen, sind viel jünger. Mhm. Und denen bin ich damals über den Weg gelaufen. Und ich habe das deshalb, bin da immer noch sozusagen diesem Verband verbunden, auch wenn der heute ganz klein geworden ist, weil die zwei Ideen hatten, die ich bis heute gut finde und die was mit Werten zu tun haben. Mhm. Das erste ist der Gruß, nicht nur bei diesem Jugendverband, sondern auch bei der alten SPD, bei der, sag mal, Vorkriegs-SPD und auch in den ersten Jahrzehnten danach. Da beendete man die Briefe nicht mit freundlichen Grüßen oder beste Grüße, sondern mit dem Wort Freundschaft. Aha. Das war sozusagen der Gruß, den man sich entbot. Das sollte auch ein bisschen signalisieren, mag sein, dass wir in manchen Dingen nicht übereinstimmen, aber am Ende verbindet uns mehr, als uns trennt. Daher kommt übrigens auch das Du. In der Sozialdemokratie duzt man sich ja. Das sollte auch signalisieren, hier ist keiner nur, weil er ein Amt hat, mehr wert als einer, der das nicht hat. Aber sag mal, die Falken hatten und haben diesen Gruß Freundschaft, der, ich finde, der sehr viel vermittelt, um was es geht. Und natürlich der Begriff Solidarität. Also, dass unser Leben frei sein soll, ist das eine. Auch frei dazu, was aus seinem Leben zu machen. Nicht nur frei von Not und Unterdrückung, sondern auch frei, sich selbstbestimmt zu entwickeln. Dazu, finde ich, aber gehört die andere Seite eben auch. Und das ist Verantwortung für miteinander. Ja. Also Freiheit und Verantwortung gehören zusammen, sind zwei Seiten einer Medaille. Und der Wert dieser Verantwortung füreinander, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass der ins Hintertreffen gerät. Wir wissen heute alle ziemlich genau, was für uns selbst wichtig ist. Ja. Nicht mehr so ganz einfach rauszufinden, was verbindet uns eigentlich, was finden wir miteinander wichtig. Hm. Und deswegen, weil Sie ja nach Werten fragen, diese Idee von Verantwortung füreinander. Hm. Solidarität heißt Verantwortungsbewusstsein für sich und das eigene Leben, aber eben auch das der anderen. Das finde ich ist ein Wert, der gerade in unserer Zeit, finde ich, der Wiederentdeckung bedarf.
Nun haben Sie ja mit der Atlantikbrücke ja auch ein Amt, wo das ja vielleicht auch betont wird, oder? Dass die gemeinsamen Werte zwischen Nordamerika und Europa oder beziehungsweise Deutschland, ist das nicht was, wo sich sozusagen praktisch jetzt ganz stark darauf Bezug nehmen können?
Ja, man muss ein bisschen jetzt tiefer bohren, was heißt eigentlich gemeinsame Werte? Mhm. Denn manches, was die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit getan haben, oder heute tun, findet ja nicht unsere Zustimmung. Beispielsweise der Krieg in Vietnam oder der zweite Irakkrieg oder die Art der Wahlorganisation, die doch nach wie vor existierende Ungleichbehandlung beispielsweise von Schwarzen oder auch Lateinamerikanern. Trotzdem hat die Verfassung der Vereinigten Staaten und das Leben in den Vereinigten Staaten eine ganz große Gemeinsamkeit mit der in Deutschland und der in Europa. Und diese große Gemeinsamkeit besteht in der Idee, dass jeder Mensch frei geboren ist. Und zwar unabhängig von der Frage, in welchem Ort der Welt, welche Hautfarbe er hat, welches Geschlecht, welche Religion. Und dass diese Idee der Freiheit des Menschen und die damit verbundenen Menschenrechte nicht von einem Staat verliehen werden und übrigens auch nicht von einem Staat entzogen werden können, sondern die hat man, weil man Mensch ist. Hm. Das ist eigentlich der Kern der Idee des Westens. Der Westen, der Begriff der Westen ist keine geografische Bezeichnung. Der ist eine, wie Heinrich August Winkler, der große deutsche Historiker, mal gesagt hat, eine normative Idee, nämlich die Idee von der individuellen Freiheit des Menschen, der frei geboren ist. Und jetzt unterscheiden wir uns sehr zwischen den Amerikanern und uns Deutschen und Europäern über die Frage, was muss der Staat eigentlich tun, damit diese prinzipielle Freiheit auch wirksam wird? In Amerika hängt das sehr stark, wird das sehr stark individualisiert, kümmere dich selbst drum. Wir sagen sehr stark, dafür muss der Staat auch Voraussetzungen schaffen, ein gutes Bildungssystem, soziale Absicherung in Notfällen. Das sind dann Unterschiede. Aber die Kernidee, jeder Mensch ist frei geboren und dieses Recht auf Freiheit, das hat was mit ihm zu tun als Menschen und nicht mit der Frage, wo er geboren ist. Das ist der normative Kern unserer Wertegemeinschaft, wie das oft genannt wird. Und wenn man genau hinguckt, kommt das alles aus der Französischen Revolution, der Aufklärung. Die hat die verschiedenen demokratischen Verfassungen der Welt beeinflusst. Und das ist das, was uns verbindet und wo ich zu raten würde, trotz aller Unterschiede, trotz mancher Zweifel, das nicht zu vergessen, weil es kein anderes Land gibt auf der Welt, das uns in dieser Idee so nahe steht wie die Vereinigten Staaten. Also kein anderes Land außerhalb Europas.
Ja, das stimmt. Und wenn man es global betrachtet, ist es ja so, dass auch immer mehr Autokratien entstehen. Das heißt also auch zarte Versuche von Demokratien in manchen Ländern gescheitert sind. Sind wir da so ein bisschen auf dem verlorenen Pfad?
Nee, das glaube ich nicht. Kommt mal ein bisschen drauf an, wer da was misst. Erstmal muss man sagen, schon alleine die Tatsache, dass ein Land wie China 1,4 Milliarden Einwohner hat, führt schon mal dazu, dass von der Zahl der Menschen, die in autoritären Systemen leben, natürlich da die Mehrheit leben wird. Aber wenn Sie schauen, was in den letzten Jahren sich auch in Afrika entwickelt hat, in Lateinamerika und so, dann sind das oft instabile Demokratien oder fragile. Und es kommt, glaube ich, sehr darauf an, dass wir viel dafür tun, dass diese fragilen demokratischen Entwicklungen stabilisiert werden. Aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die Attraktivität der Idee, du bist frei geboren, du darfst das aus deinem Leben machen, ich glaube, dass diese Idee überhaupt nicht an Attraktivität verloren hat.
Aber es ist auch nicht so, wie wir es jahrzehntelang dachten, dass mit dem Wohlstand automatisch die Demokratie kommt und mit dem Wohlstand sozusagen automatisch dieses Bedürfnis nach der Freiheit kommt. Das scheint nicht so zu sein. Das sieht man
das
ja
ist
in
so.
Russland zum Beispiel.
Ja, nun sind viele Menschen in Russland alles andere, aber nicht wohlhabend. Aber
mehr
natürlich,
als vor Jahrzehnten natürlich noch.
China ist vielleicht ein besseres Beispiel, das weil stimmt. Es dort gelungen ist, 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut zu befreien. Aber trotzdem das Regime autoritärer geworden ist. Also es gibt keinen Automatismus zwischen Wohlstand und Demokratie. Aber natürlich sind sozusagen bessere Lebens- und Bildungsbedingungen erstmal eine gute Voraussetzung dafür, dass Menschen beginnen, sich auch politisch zu engagieren. Wenn sie jeden Tag damit zu tun haben, irgendwie zu sehen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben oder dass ihre Kinder was zu essen finden, denn wenn sie nicht viel Interesse an Politik entwickeln, sondern dann haben sie von 99% ihres wachen Tages, haben sie dann damit zu tun, das Notwendigste zusammenzukriegen. Das glaube ich schon, dass in Gesellschaften, denen es ein bisschen besser geht, sich demokratische Bewegungen eher entfalten können. Aber natürlich gibt es auch Gegenbewegungen. Der Staat wird härter, wird unterdrückerischer, wird zum Überwachungsstaat. Die neuen Technologien, die wir jetzt haben, von denen ja am Anfang die Fantasie da war, jetzt wird alles demokratischer, besser informiert, jetzt stellen wir fest, nein, man kann die auch zum Gegenteil benutzen, bessere Überwachung. Also das alles, glaube ich, gibt keinen Automatismus. Am Ende muss man für Demokratie kämpfen, übrigens auch da, wo sie existiert. Sie ist auch in unserem Land nicht sozusagen für immer gegeben. Wir sehen auch in unserem Land ja Fragezeichen daran. Und Winston Churchill hat mal gesagt, die Demokratie sei eine schlechte Regierungsform, aber die beste, die man habe. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde sagen, die Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, in der man Fehler gewaltfrei korrigieren kann. In allen autoritären Regimen kann man Fehler entweder gar nicht korrigieren oder man muss es gewaltsam tun. Die Demokratie hat die ist eigentlich fehlerfreundlich. Mhm. Sowas will man als Bürger ja vielleicht nicht hören. Die Demokratie macht Fehler. Ja, natürlich macht sie Fehler, weil sie von Menschen gemacht wird. Klar. Aber sie ist insofern fehlerfreundlich, weil sie die korrigieren. Der Wähler und die Wählerin können das korrigieren, aber die Regierenden und die Parlamentarier auch sich selbst. In einer Diktatur ist ganz fehlerunfreundlich. Weil wenn der Diktator, der autoritäre Führer zugibt, er hat Fehler gemacht, dann bricht seine ganze Aura zusammen. Dann ist er, alle diese Führer tun ja so, als seien sie allwissend. Mhm. Und schon gerät das System ins Wanken. Die Demokratie ist viel fehlerfreundlicher und sie kann Fehler gewaltfrei korrigieren. Das heißt nicht, dass sie fehlerfrei ist oder perfekt, ganz im Gegenteil. Wir lernen auch darüber, was wir falsch machen. Die Geduld, muss man aber haben, das auszuhalten.
Das ist nämlich auch nicht ganz einfach, aber ich beobachte, dass es zunehmend normaler wird, dass Politiker auch wirklich Fehler zugestehen öffentlich. Ich finde das eine ganz heilsame Entwicklung. Wenn Sie an sich zurückdenken, gibt es da ein Beispiel für einen Fehler, wo Sie gesagt haben, oh Mist, musste ich korrigieren, habe ich mich korrigiert? Was kommt Ihnen da im Kopf?
Naja, die größte Debatte ist jetzt die Frage, wie haben wir Russland eingeschätzt? Ja. Dass wir jahrelang Russland im Grunde für eine kleinere Sowjetunion gehalten haben. Und mit der Sowjetunion konnte man gut umgehen, weil sie eine Status-Quo-Macht war. Und wir wollten nicht sehen oder wir haben nicht gesehen, dass Russland sich zur revisionistischen Macht, also zu einer Macht, die Grenzen verändern will, entwickelt hat. Aber das, was Sie eben gesagt haben, dass es mehr Leute gibt, die sich entschuldigen, da gibt es eine Grenze. Wenn die Entschuldigung zur Ausrede wird, um nicht zurücktreten zu müssen.
Ja, das geht natürlich nicht.
Also wenn man immer sagt, ach, das, ja, das haben wir falsch gemacht. Und so, da gab es in den letzten Jahren ein paar Beispiele dafür, wo in früheren Jahren trat man zurück als Ministerin oder Minister, selbst dann, wenn man selber nicht verantwortlich war. Es gab mal einen wirklich guten Innenminister der Union, Herrn Seiters, der trat zurück, weil ein Einsatz der Bundespolizei gegen Terroristen, die man fangen wollte, so geendet ist, dass sozusagen dass dabei ein Todesfall entstand, da verkannte er aber nichts. Trotzdem ist er zurückgetreten, hat die Verantwortung übernommen. Oder Georg Leber ist als Verteidigungsminister der SPD mal zurückgetreten, weil im Verteidigungsministerium an einer Stelle Korruption stattfand, die er aber nicht zu verantworten hatte. Trotzdem hat er gesagt, das ist meine politische Verantwortung, ich gehe. Wenn Sie heute schauen, dann habe ich manchmal den Eindruck, Mensch, jetzt ihr haltet den inneren Reinigungsprozess jetzt mit Entschuldigungen auf. Denn der Rücktritt ist ein Reinigungsprozess. Der sagt, jetzt gehe ich, mache Platz und damit wieder neues Vertrauen entstehen kann. Und manchmal hatte ich den Eindruck, na, was ist denn die nächste Entschuldigung? Also da, ich finde, es gibt eine Grenze, wenn das zur Ausrede wird, damit man bloß im Amt bleiben darf, dann ist, glaube ich, nicht in Ordnung.
Das ist nicht das Ziel, genau, ja. Und weil Sie gerade Russland angesprochen haben, nur eine Nachfrage noch. Da fielen ja einige Entscheidungen auch in Ihrer Amtszeit, wo Sie sich heute, ja, haben Sie ja gerade gesagt, Gedanken machen. Ist das ein Thema, wo Sie schlaflose Nächte hatten? Zwischendurch, wo Sie überlegt haben, mein Gott, wieso haben wir dann die Gasspeicher verkauft? Solche Dinge.
Beschäftigt Sie das? Sag mal, solche Einzelfragen nicht, weil die Frage, ob sie wem der Gasspeicher gehört, ist relativ uninteressant, sondern ob da einer einlagert, ist interessant. Gasspeicher ist ein Hotel. Mhm. Wer bucht die Hotelzimmer? Und in allen, Und offensichtlich gab es eine Phase, in der die Energieversorger in Deutschland den Eindruck hatten, dass langfristige Buchungen nicht nötig sind, weil man kurzfristig das Gas preiswerter bekommt. Also wurde wenig gebucht in dem Hotel. Und zwar nicht nur in dem einen, das Gazprom gehörte, sondern in anderen auch. Also nein, die Frage ist, warum haben wir die Entwicklung von Russland nicht viel früher im Kern seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 zum Anlass genommen, das zu machen? Wir haben zu lange gedacht, wir Deutschen, wir wüssten schon, wie das geht mit Russland. Wir hatten ja auch die Erfahrung mit Europa, in dem wir gezeigt haben, guck mal, wirtschaftliche Zusammenarbeit führt dazu, dass alte Feinde zu Freunden werden, Frankreich beispielsweise. Wir hatten die Erfahrung der Entspannungspolitik, des Zusammenbruchs, der Mauer. Wir waren der Überzeugung, wir können die Russen gut einschätzen und haben auf die Warnungen aus Polen zum Beispiel nicht gehört, sondern glaubten, wir wissen es besser. Und Ich glaube, der Punkt ist verpasst worden, nicht nach 2014, da ist die Krim besetzt worden und das begann der Krieg im Osten der Ukraine. Da war vieles, was heute gesagt wird, hättet ihr härter sein müssen, in Wahrheit zu spät. Denn da waren wir in Verhandlungen mit Russland und Herrn Putin über die Gasversorgung der Ukraine, über Waffenstillstand. Da, wenn sie von dem anderen dann was wollen, dann ist es in so einer Verhandlung schwer zu sagen. Und übrigens das, was du willst, nämlich Nord Stream 2, das machen wir nicht. Das ist keine besonders erfolgversprechende Verhandlungsstrategie. Nein, die Fehler sind, glaube ich, davor passiert. Er hat 2007 in der Münchner Sicherheitskonferenz eine sehr klare Botschaft gesetzt, eine viel aggressivere, hat gesagt, jetzt ist Schluss, wir werden zum Gegner. Und da hätten wir auf zwei Weisen reagieren können. Wir hätten eine große Entspannungsoffensive machen können oder eine große Verteidigungsoffensive, um ihm zu zeigen, lass die Finger davon. Und was wir gemacht haben, war von beidem ein bisschen was. Wir haben gesagt, die Ukraine nehmen wir nicht in die NATO auf, heute nicht, aber morgen. Und wir wollen mehr für Rüstung tun, aber freiwillig und so in die Richtung, aber nicht verbindlich und so. Und das ist bei ihm als unklar, als zu weich, als, sagen wir mal, kleine, klare Botschaft. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Man hätte übrigens beides zugleich machen können. Das war immer eigentlich die NATO-Position, war Dialogbereitschaft einerseits, aber harte Verteidigungsfähigkeit andererseits. Wir haben beides nicht gemacht. Und wenn Sie mich rückblickend fragen, und natürlich hatten viele von uns nach dem Einmarsch in der Ukraine schlaflose Nächte, dann glaube ich, ist da eigentlich losgegangen. Da hätten wir Zeit gehabt. Und da haben wir uns, wie gesagt, wir haben so ein bisschen Entspannung und ein bisschen mehr Verteidigung gemacht, aber beides nicht richtig.
Ja. Mit Blick auf die Uhr, was ist denn Ihr dritter Gegenstand?
Da habe ich keinen Gegenstand. Da habe ich vor mir stehen ein Foto mit meinen Kindern. Ich habe drei Töchter. Eine ist schon ein bisschen älter, Saskia, die lebt alleine, hat ihr eigenes Leben längst über 30 und lebt in Koblenz, in der Nähe von Koblenz. Und dann haben wir noch mal zwei kleine, Thea, die wird jetzt 6 und Marie, die wird 11 und meine Frau, wir leben hier zusammen. Und das, sagen wir mal, wir haben zwar umgekehrt angefangen vorhin mit dem Amtseid, also wenn Sie mich sozusagen nach der Reihenfolge der Werte, und in diesem Fall ist Familie und Kinder für mich der Wert, dann ist das, steht das mit Längen vor allem anderen, gebe ich zu. Also ich finde, es gibt kein größeres Glück auf der Erde, als Kinder zu haben. Und es gibt auch kein, sagen wir mal, man ist mit nichts, mit der Welt so sehr verbunden, als durch Kinder. Bis hinein in die Politik, alles, was wir machen, soll Bedingungen schaffen, dass unsere Kinder und Enkelkinder mindestens so gut aufwachsen können wie wir, was zurzeit nicht danach aussieht. Und ich habe mich immer gefragt, wie man eigentlich in der Politik landen kann, ohne Kinder zu haben.
Also, wieso das?
Das ist jeder, es ist natürlich jeder Mensch kann das und muss das selber entscheiden. Aber ich finde, da fehlt was. Da fehlt eine Bindung an die
das
Zukunft.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt haben Sie ausgerechnet drei Töchter. Wünschen Sie sich mal rückblickend, dass Sie mehr für die Gleichberechtigung getan hätten?
Ich finde, bei uns zu Hause müssen die drei was dafür tun, dass ich nicht untergehe. Also das ist eine seltsame Frage. Hier steht es 3-1.
Ja. Im Privat, also sozusagen im Mini-Privaten, das stimmt. Ich frage deswegen, weil ich ganz oft insbesondere von Managern gehört habe, auch wenn ich gewusst hätte, dass meine Tochter, die dann ins Berufsleben eingetreten ist, solche Schwierigkeiten hätte, hätte ich früher vielleicht anders argumentiert. Ist das auch so gegangen, gerade mit der Älteren?
Die Ältere hat ganz schön gekämpft und wo immer ich konnte, habe ich ihr geholfen, aber sie hat das alles am Ende auch selber machen wollen. Und daher kommt auch ihr Selbstbewusstsein, dass sie das eben geschafft hat. Aber bei den Jungen, bei den beiden Kleineren hoffen wir, dass wir sie so erziehen, dass sie sozusagen ihr Leben in die eigene Hand nehmen. Und ob es dann immer noch Hindernisse gibt, wie wir gläserne Decke nennen oder was auch immer, etwas Mangel an Gleichberechtigung, dann hoffen wir, dass wir sie so erziehen, dass sie sich dagegen zur Wehr setzen. Und bei der Jüngsten habe ich keinen Zweifel, weil die ja jetzt schon zu Hause hier ihre Rechte einfordert. Also da, die wird mal meine Rache an der SPD, die schicke ich da rein später dann.
Da bin ich hier gespannt.
Die räumt da auf, da bin ich sicher.
Das hört sich gut an. Dann haben wir ja auch die erste Frage geklärt, wer der politische Nachwuchs wird.
Ja, meine älteste Tochter ist bei den Grünen.
Ach, ja. Und das führt zu Diskussionen am Familientisch?
Nein, die hat mich mal ganz vorsichtig gefragt, ob ich darin ein Problem sehen würde. Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Ich habe ihr dann gesagt, du musst wissen, ob du dir schadest, wenn du öffentlich sagst, wer dein Vater ist. Aber da hat sie gelacht und hat gesagt, nee, das wäre kein Problem. Aber ja.
Verstehe. Wunderbar. Lieber Herr Gabriel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es viel Freude bereitet. Ich hoffe Ihnen auch.
Gerne. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Und das war die 34. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leon Seibel. Ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.